Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Liebe Shirin, ich freue mich mega doll, dass du heute in meinem Podcast bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir werden ja heute über deine Herzensthemen sprechen. Das sind ja ein paar mehr. Das ist Investments und Trends, Fundraising und Funding, der Venture Capital Markt, Diversity im VC, Startup-Ökosystem, Female Entrepreneurship und Empowerment. Du bist Fundraising-Expert für Early-Stage- und Growth-Startups. Du bist Top-Managerin bei PwC und begleitest dort das Early-Stage-Investor-Readiness-Programm. Du bist Keynote-Speakerin, Female Founder und Investor-Advocate, Startup-Mentor und Ex-Leistungssportlerin. Ich finde das mega krass. Chapeau erstmal dazu. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder möchtest du vielleicht sogar noch was ergänzen?
Nee, absolut. Vielen lieben Dank, Isabel. Ich freue mich sehr, im Podcast zu sein mit dir und auf das Gespräch. Und vielen Dank auch für die nette und tolle Intro.
Wo befindest du dich denn gerade für die Aufnahme? Magst du das mal mit uns teilen?
Sehr gerne. Ich befinde mich im Homeoffice in Berlin. Ich sitze in Berlin und lebe in Berlin und bin hier auch aufgewachsen.
Sehr cool, dankeschön. Ich habe es ja gerade schon mal so eingeleitet. Du bist ja ehemalige Leistungssportlerin und warst sogar auch Teil der Nationalmannschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie haben denn deine Erfahrungen im Leistungssport dich in deiner unternehmerischen Karriere beeinflusst beziehungsweise auch gefördert?
Ja, genau. Ich war in der Nationalmannschaft in Deutschland. Ich habe 13 Jahre Leistungssport gemacht und im Laufe meiner Leistungssportzeit mich irgendwann auf die Disziplin 400 Meter spezialisiert. Das heißt, schön immer 400 Meter und 200 Meter gelaufen. Und wenn man in der Nationalmannschaft ist, muss man natürlich auch an vielen Wettkämpfen teilnehmen. Das heißt, mein Alltag war sehr reguliert, sehr diszipliniert. Ich hatte 4 bis 5 Mal die Woche Training und am Wochenende in der Sommersaison und in der Wintersaison oftmals Samstag und Sonntag Training. Das heißt, es wurde schon eine sehr starke Leistung von mir abverlangt, aber auch Durchhaltevermögen. Du musstest auch mal damit zurechtkommen, Niederlagen in Kauf zu nehmen. Man ist nicht bei jedem Wettkampf Topform gelaufen, aber auch nicht bei jedem Training lief das Training super gut. Das heißt, du hast halt durch den Leistungssport sehr, sehr viel gelernt. Und ich habe sehr, sehr vieles an Eigenschaften, die ich durch den Leistungssport mitgenommen habe, sei es, dass du wirklich als Einzelkämpferin auch mal durchhalten kannst. Du hast nicht immer ein Team, auf das du dich verlassen kannst. Und das ist in der Leichtathletik eigentlich eher der Regelfall, weil du natürlich Einzelsportlerin bist und ab und an mal Staffel läufst, aber das ist eher die Seltenheit. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut genau auch als Einzelsportlerin, als Einzelkämpferin mich in gewissen Bereichen durchsetzen. Ich weiß es, was es bedeutet, an seine Träume zu glauben und dann auch das, was dafür notwendig ist, dann auch wirklich auf die Strecke zu bringen, nicht mittendrin abzubrechen, sondern durchzuhalten. Ich habe eine sehr starke Selbstdisziplin entwickelt und bin sehr ambitioniert und das ist eben genau das, was dir der Leistungssport mitbringt.
Mhm. Was motiviert dich am meisten, an deinen Träumen festzuhalten? Kannst du das sagen?
Ja, absolut. Ich bin sehr impactgetrieben. Das heißt, alles, was ich mache, ist mit einer großen Leidenschaft geprägt und von einer großen Leidenschaft geprägt. Aber was ich und was mich jeden Tag treibt und intrinsisch motiviert, ist tatsächlich auch ein Teil davon zu sein, gerade im Bereich Venture Capital, die Branche und die Industrie auch positiv voranzutreiben, Probleme, die es in der Branche selbst gibt, zu beheben beziehungsweise zu helfen, zu beheben, dabei mitzuwirken und die Branche noch mal ein bisschen besser zu machen und auch gerade im Startup-Ökosystem, das Startup-Ökosystem auch da an der Stelle diverser zu machen, gleichberechtigter zu machen und die Unterstützung für alle Founder mit anzubieten und nicht nur für Ausgewählte.
Mhm. Und was ist dein Antrieb dahinter? Also wieso ist es dir ein Anliegen, dass du gerade eben auch Diversität und Frauen in Unternehmen oder im Startup-Ökosystem unterstützt und befähigst?
Ja, der Antrieb kommt tatsächlich gar nicht unbedingt nur von einem Erlebnis oder einer Erfahrung, die ich hatte, sondern ist tatsächlich im Laufe der Zeit, ich bin jetzt schon seit 10 Jahren in der Startup-Branche unterwegs, entwickelt worden. Und es kam tatsächlich dadurch, dass ich mich sehr stark mit dem Thema Diversität in der Branche auseinandergesetzt habe, mitbekommen habe, dass ich oftmals entweder eine der wenigen Frauen oder die einzige Frau am Tisch bin oder auch auf Events bin oder auch eine der wenigen Frauen, die ihre Stimme benutzt. Ich finde, es gibt unheimlich viele starke Frauen. Es gibt total viele tolle Gründerinnen. Es gibt tolle Investorinnen, die viel präsenter sein könnten. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb dahinter, dass ich wirklich versuche, als Frau und das auch mache aktiv, meine Stimme dafür einzusetzen, um andere mitzureißen, weil es braucht Vorbilder. Es braucht Menschen, die sagen, was sie machen und Menschen mit auf den Weg nehmen. Und wir sind leider von den Zahlen her, von den Statistiken her noch lange nicht dort, wo ich es gerne sehen wollen würde. Wir haben einen Anteil von 20% an Gründerinnen in Deutschland, wenn man das mal so sagen kann. Die Zahl ändert sich natürlich immer stetig und sie hat sich auch verbessert in den letzten Jahren. Aber im Vergleich zu männlichen Gründern ist das natürlich noch ein erheblicher Unterschied. Und auf der Investorinnenseite, wenn man sich die seniorigen Level anguckt, haben wir nur 4% an General Partnern, also der höchsten Ebene in einem Venture Capital Fonds, die Frauen besetzen. Und davon sind auch nur die Hälfte wirklich mit einem Carry incentiviert. Und das sind alles Zahlen, wo ich sage, das kann nicht sein, weil beide Seiten prägen die Innovationsbranche, prägen das Unternehmertum und bringen eben gute, neue Gründerinnen und Startups mit hervor. Und da sollte es viel, viel mehr an Gleichheit noch geben. Und das ist einer der Beweggründe, warum ich mich dafür einsetze, einfach um wirklich da die Zahlen noch in die Höhe zu treiben, um Frauen mit auf den Weg zu reißen und mitzunehmen und sie zu motivieren, auch in diesen Bereich zu gehen, auch wenn er noch sehr männerdominiert ist.
Und was ist dein Geheimrezept oder beziehungsweise gibt es überhaupt eins? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich 10 Jahre lang in einem Umfeld arbeite, wo überwiegend Männer tätig sind und ich mich quasi als Frau dort nicht nur positioniere, sondern auch irgendwie behaupten muss, vielleicht auch mal eine andere Haltung einnehme, die vielleicht damit einhergeht oder eben auch nicht. Was ist so dein Geheimrezept, damit umzugehen? Fällt es dir leicht, mit Männern am Tisch zu sitzen und dich irgendwie zu behaupten? Oder würdest du sagen, dass es schon auch manchmal echt Momente gab, wo du dachtest, boah, es ist super nervig und anstrengend?
Glücklicherweise hatte ich eine Kindheit, Jugend und ein junges Erwachsenenleben, in dem ich sehr stark von Männern immer umgeben war. Das heißt, als ich Leistungssport gemacht hatte, war ich immer umgeben von männlichen Athleten und musste mich mit männlichen Athleten an die Startlinie setzen und stellen und bin dann gemeinsam mit ihnen gerannt. Genau das Gleiche war auch in meiner Familie der Fall. Ich bin mit 3 Brüdern aufgewachsen und musste mich immer durchsetzen. Das heißt, ich habe keine Schwester, ich habe immer mit vielen Männern oder mit vielen Jungs an einem Tisch gesessen und diskutiert. Das heißt, da habe ich einfach schon mal Glück oder das Privileg, dass ich nicht vor Männern zurückschrecke. Aber wenn ich andere Frauen mit auf den Weg reißen sollte oder ihnen Tipps geben sollte, was das Geheimrezept ist oder was man anwenden sollte, ist, dass man wirklich seine Fähigkeiten und seine Stärken einsetzt. Jeder Mensch hat Stärken und das ist absolut genderunabhängig. Und dass man nicht vor dem anderen Geschlecht zurückschreckt, selbst wenn Männer oftmals selbstbewusster auftreten. Ich bin der Meinung, dass es sehr viele, sehr starke Frauen gibt, diese aber oftmals oder manchmal vielleicht nicht ganz so selbstbewusst auftreten und vor allen Dingen aber auch nicht ihre Stärken zeigen. Männer sind sehr gut darin, zu kommunizieren, was sie machen und auch was sie können. Wobei sie vielleicht noch gar nicht die Expertise oder die langjährige Erfahrung dafür haben. Und Frauen sind immer eher etwas defensiver und halten zurück mit gewissen Erfahrungen, mit gewissen Kenntnissen, die sie haben, die sie vielleicht schon sehr ausgeprägt haben, weil sie für sich glauben, dass sie noch nicht auf der Stufe sind, dass sie damit rausgehen würden und das auch wirklich kommunizieren würden. Und ich sage immer, manchmal muss man so ein bisschen auch schon ins kalte Wasser springen, sagen, was man wirklich kann und alle seine Stärken auf den Tisch stellen und dann auch mitreden, sich trauen, wirklich aktiv in Gespräche reinzusetzen und sich nicht vielleicht hierarchisch oder geschlechtertechnisch unter den Mann oder unter den Mann zu stellen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht automatisch oder nicht bewusst passiert, aber manchmal passiert das unterbewusst. Das heißt, da wirklich auch aktiv darauf zu achten, in welcher Rolle man sich bewegt, in welcher Rolle man kommuniziert Und das sind so Tipps, die ich auf jeden Fall mitgeben würde.
Mhm, super Impulse, dankeschön. Ich habe es ja gerade schon eingangs erwähnt, du leitest ja das RAISE Investor Readiness Programm bei PwC. Und wie würdest du denn das ganze Thema Venture Capital und Early Stage Startups für die Großmutter von nebenan erklären? Also damit eben auch sie Zugang zu diesem Thema bekommt. Weil ich glaube, dass das schon ein Thema ist, worüber gerade Frauen wahrscheinlich auch, aber auch generell Menschen gar nicht so häufig nachdenken, weil der Großteil der Menschen irgendwie angestellt ist und sich darüber nicht so wirklich Gedanken machen muss oder auch möchte. Worum geht es genau in deiner Arbeit? Wie können wir uns das vorstellen?
Sehr gerne erzähle ich ein bisschen mehr darüber. Vielleicht für diejenigen, die noch gar nichts vom PwC RAISE Programm gehört haben, einmal ein kurzer Abriss, bevor ich es der Großmutter erzählen kann und erkläre.
Ja.
Das PwC RAISE Programm ist ein Programm, was sich an Early Stage Startups richtet, die sich wirklich vor ihren Finanzierungsrunden bewegen und diese vorbereiten möchten. Wir haben einen großen Bedarf und eine große Nachfrage in der Gründerschaft quasi, die oftmals nicht wissen, wie man fundraised, beziehungsweise das neben dem operativen Geschäft sich beibringen, aber viele Blindspots haben, Unterstützung bräuchten, Sparringspartner benötigten, dann ihnen eventuell gewisse Skillsets noch fehlen, Kenntnisse fehlen im Bereich, wie strukturiere ich eigentlich mein Financial Model oder wie baue ich meine Equity Story und mein Pitch Deck auf, wie überzeuge ich Investoren am Ende von dem, was ich möchte und was ich mache mit meinem Startup. Und genau das Gleiche stellt sich dann auf der anderen Seite. Oftmals haben Gründer und gerade Gründer, die das erste Mal gründen, noch nicht das Netzwerk, das sie benötigen, gerade im Venture Capital Bereich oder auch im Corporate Venture Capital Bereich. Das heißt, wir geben den Gründern komplett eine strukturierte Vorbereitung ihrer Finanzierungsrunden in der Early Stage, das heißt von Pre-Seed bis Series A, und begleiten sie sukzessive in der Vorbereitung, aber auch in der Durchführung ihrer Fundraising-Prozesse. Und wenn ich das der Großmutter von nebenan erklären müsste, dann würde ich sagen, die Early Stage von Startups oder Early Stage Startups generell sind junge Unternehmen, die gerade am Anfang stehen. Und Startups haben eine Technologiekomponente, auf die sie ihre Geschäftsmodelle aufsetzen. Das heißt, es sind innovative Gründungsideen, die das Potenzial haben, ganze Industrien zu disruptieren und zu verändern. Und diese Startups, dadurch, dass sie dieses sehr große Disruptionspotenzial haben und auch oftmals einen Skalierungswunsch haben, das ist zwar nicht bei jedem Startup der Fall, aber gerade bei den Startups, die einen Venture Case anstreben, die brauchen Kapital, um zu wachsen und um ihre Geschäftsmodelle dann auch wirklich voranzutreiben und zu entwickeln. Und dafür gibt es Venture Capital Investoren, was am Ende Risikokapitalgeber geben. Es sind die am Ende wirklich einen sehr großen Risikoappetit haben und Investitionen tätigen, die zwar sehr, sehr hohe Renditen am Ende versprechen, aber natürlich auch mit einem großen Risiko einhergehen. Und diese Risikokapitalgeber unterstützen Startups, das heißt junge Unternehmen. Und so, denke ich mal, würde das auch eine Großmutter von nebenan verstehen.
Mega, ja, natürlich, ich denke auch. Ich finde es total spannend. Bedeutet es eigentlich, dass so Venture Capital Investoren auch immer daran interessiert sind, dass das Unternehmen schnell und hoch skaliert wird? Oder investieren die?
Ja, also im Venture Capital tatsächlich schon, weil am Ende muss man sich die Fondsmetriken angucken, beziehungsweise die Fonderwartungen. Die Venture Capital Fonds sind abhängig von ihren eigenen Investoren. Das sind Limited Partner, die natürlich auch sich eine hohe Rendite erhoffen. Und dementsprechend ist da der Anspruch, das Geld, was sie von ihren eigenen Limited Partnern bekommen haben, zu vermehren. Und das schafft man natürlich nur, indem man Unternehmen hat, die darauf anstreben und das abzielen, ihr Unternehmen durch einen Exit oder auch durch einen Börsengang zu verkaufen oder dann dementsprechend zu Wert zu bringen. Und dann kommt es natürlich auch zu den großen Renditen. Und deswegen ist es notwendig, um so eine Bewertung oder auch so einen Verkauf anzustreben, dass man eben das Unternehmen aufbaut, skaliert und größer macht und dementsprechend auch in andere Regionen wächst, in andere Länder reinwächst und da dann auch wirklich das Notwendige tut, um genau diesen Skalierungsweg für eine höhere Bewertung anzugehen.
Und gibt es so grundlegende Kriterien, die VCs quasi haben, um in ein Startup zu investieren? Oder ist es völlig individuell?
Es ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von der Art oder beziehungsweise auch der Investmentregion, des Investmentfokus-Themas von jedem Venture Capital Fonds. Es gibt generalistische Fonds, es gibt sehr spezifische und fokussierte Fonds. Und jeder Fonds hat seine eigene Investmenthypothese. Das heißt auch, jeder Fonds hat seine eigenen Investmentkriterien. Wenn man aber sagt, man möchte jetzt den typischen Venture Case, dann schaut man sich immer verschiedene Kriterien an. Und das Wichtigste in der Early Stage ist auf der einen Seite das Team, weil oftmals scheitern Investitionsentscheidungen an dem Management-Team, weil das noch nicht fundiert aufgebaut ist, beziehungsweise noch einige Verantwortlichkeiten fehlen, wenn das ein sehr stark tech-lastiges Businessmodell ist und zum Beispiel ein CTO im Co-Founder-Team fehlt, dann wäre das zum Beispiel eine rote Flag oder Red Flag, die man dann eben anmarkieren würde. Dementsprechend ist das Team immer wichtig. Dann schaut man sich den Markt an. Ist das ein wachsender Markt oder ist es ein stagnierender Markt? Wie groß ist der Markt? Das heißt dann auch dementsprechend, wie groß ist das Skalierungspotenzial in diesem Markt? Ist es ein fragmentierter Markt? Wie sind die Marktdynamiken? Gibt es schon sehr viel Wettbewerb oder nicht? Gibt es das Businessmodell schon oder ist es ein Blue Ocean Markt? Das heißt ein neuer Markt, in den das Startup reinwächst und einen komplett neuen Markt betritt. Das sind alles Kriterien, die betrachtet werden. Und dann schaut man sich natürlich genau an, welches Problem löst das Startup und wie löst das Startup dieses Problem. Das heißt, gibt es überhaupt Bedarf für die Lösung des Problems und ist das Problem auch groß genug, sodass es einen Kundenbedarf gibt und dieser Kundenbedarf durch Traction, also durch Umsätze, durch Kundenprojekte dann auch validiert werden kann. Das heißt, auch da die erste Traction ist dann natürlich ein guter Punkt, ein Anhaltspunkt dafür, dass das Geschäftsmodell am Ende wirklich so funktioniert und dass es einen Bedarf für das Problem gibt. Man kann in der Early Stage erst ab Series A von einem Product Market Fit sprechen, weil dann oftmals der Product Market Fit eintritt. Aber in der Regel ist es in den vorigen Stages eben so, dass man auf die anderen Themen, die ich gerade genannt hatte, wirklich sehr stark achtet. Und dann schaut man sich eben nochmal von der finanziellen Seite das Umsatzpotenzial an. Insofern ist ein Venture Case oftmals ein Case, der ein klassisches Hockeystick-Potenzial hat. Das heißt, dass man wirklich die Umsätze innerhalb von kürzerer Zeit nach einem gewissen Investment dann auch wirklich Hockeystick-mäßig, also wirklich wie einen Hockeystick hochtreibt und dann eine enorm starke Skalierung sich verspricht.
Mhm. Mal so eine Off-Topic-Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist, weil für mich, wenn du das so beschreibst, bedeutet das ja auch, dass auf solchen Startups immer extrem viel Fahrtwind irgendwie ist, ne, und sehr, sehr viel Druck. Gibt es auch Situationen, in denen beispielsweise so ein Investment stattfindet und man dann im Zuge der Arbeiten und der Umsetzung und der Skalierung merkt, dass die Gründer des Startups diesen Druck und diesen Fahrtwind nicht so wirklich gerecht werden? Also so auf mentaler Ebene?
Ja, ich würde es sogar noch weitergehen und sagen, nicht jedes Startup ist ein Venture Case und muss ein Venture Case sein, auch wenn eventuell schon Venture Capital Investoren investiert sind. Ah. Das stellt sich oftmals im Laufe der Zeit auch heraus. Es ist natürlich so, dass nicht jedes Investment von jedem Venture Capital Fonds ein Unicorn wird, beziehungsweise dann auch dementsprechend diese sehr hohen Renditen verspricht. Das ist in der Regel nur ein Bruchteil von jedem Fondsinvestment oder jedem Portfolio. Und es gibt genügend Gründer, die das auch nicht wollen. Die sagen, sie brauchen vielleicht am Anfang Kapital, aber sie möchten gar nicht so stark skalieren, sondern eher ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Oder es stellt sich auch wirklich heraus, dass die Umsätze, dass die Validierung nicht so einhertritt und eintritt, wie man sich das versprochen hat. Mhm. es ist total wichtig, da dann natürlich auch immer mal wieder die Investor-Gründer-Verbindung beziehungsweise Relationship zu prüfen. Venture Capital löst einen gewissen Druck aus auf die Gründer, weil auch gewisse Erwartungen damit einhergehen. Aber das ist eine Frage, die sollte man sich vor einer Finanzierungsrunde stellen. Und deswegen arbeiten wir da auch sehr viel mit Gründern daran, was der richtige oder das richtige Investment für das Startup ist, weil es gibt auch sehr, sehr gute Unternehmen, die nicht nur Venture Capital backed sind.
Okay, danke schön. Was sind denn so die aktuellen Investment-Trends? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, sehr gerne. Das ist natürlich eine sehr breite Frage. Ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass KI ein Thema ist, was allumfassend ist und was jetzt gerade auch wirklich den Dealflow von Investmentfonds ziemlich übersteigt, beziehungsweise auch gut füllt. Da muss man natürlich so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennen. Es gibt wirklich sehr, sehr interessante KI-Startups, die das Potenzial haben, ganze Industrien zu disruptieren. Also wir schauen uns selber auch KI-Startups an. Wir haben ja bei PwC auch unseren eigenen Corporate Venture Capital Fund, mit dem wir selbst auch in die Early Stage von Startups investieren. Und in dem Bereich sind wir gerade sehr tief eingestiegen, dass wir da wirklich auch uns das Potenzial von gewissen KI-Technologien in verschiedenen Branchen angucken. Das ist ein sehr starker Investment-Trend. Ein anderer Trend, den man auch gerade letzte Woche in Berlin waren zwei sehr große Venture Capital-Konferenzen, immer wieder gehört hat, ist natürlich Climate Tech, Green Tech. Es bewegt sich sehr, sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit, Sustainability. Das heißt, da in diesem Bereich ist in sehr vielen Industrien, weil Climate Tech natürlich nicht nur ein Bereich ist, sondern in sehr, sehr vielen Industrien relevant ist, sei es in der PropTech-Industrie, weil Gebäude 40% der CO2-Emissionen ausmachen und dementsprechend dort auch sehr viele, sehr spannende Geschäftsmodelle entwickelt werden. Oder auch einfach der Druck von der Klimakrise immer größer wird und dann dementsprechend auch die Fonds selber im ESG-Bereich, Unternehmen im ESG-Bereich immer aktiver werden müssen. Das heißt, auch im ESG-Bereich wird sehr, sehr viel gemacht. Es gibt da wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Unternehmen, die entstehen und das sind Themen, die jeder Fonds eigentlich gerade auf dem Schirm hat. Und es entstehen immer mehr kleine Tech-Fonds oder auch Fonds, die ursprünglich einen ganz anderen Fokus hatten und dann dementsprechend sich auch öffnen.
Spannend. Und Stichwort Fundraising. Was sind so die größten Herausforderungen auf dem aktuellen Fundraising-Markt für Startups? Kannst du da auch was zu sagen?
Ja, kann ich sehr gerne. Wir sind ja aktuell in einem Markt, der Fundraising-seitig sehr schwer ist, beziehungsweise seit letztem Jahr im März oder beziehungsweise Anfang des Jahres hat es angefangen, dass der Markt immer schwächer geworden ist, Fundraising-seitig Investoren sich eher zurückgehalten haben, sich einmal erstmal die Marktentwicklung angeguckt haben und das beobachtet haben, was auch andere Fonds machen, durch die makroökonomischen Veränderungen, durch das veränderte Zinsniveau. Und das bedeutet natürlich für Startups, dass es nicht mehr so leicht ist, wie in den letzten 10 Jahren zu fundraisen. Man muss jetzt dementsprechend und sollte auch schon seit jetzt einigen vielen Monaten seine Burn Rate reduziert haben. Das heißt, mit dem Kapital, was man noch im Unternehmen hat, wirklich nachhaltig umgehen und dann eine hohe Kapitaleffizienz beweisen. Es gibt viele Startups, die dementsprechend auch ihr Team verkleinert haben und dann auch realisiert haben, dass mit einem kleineren Team doch noch viel und auch vielleicht fast genauso viel erreicht werden kann. Man sollte nicht mehr auf aggressives Wachstum setzen, sondern wirklich auf den Aufbau von nachhaltiger Business-Substanz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man sich an seine Kundenbedürfnisse orientieren sollte und sich da wirklich das Geschäft verstärken sollte und eine solide Geschäftsbasis aufbauen sollte, weil Investoren jetzt aktuell nach noch mehr Validierung fragen und noch mehr Umsätze, noch mehr Traction sehen wollen. Und das ist dann natürlich ein Thema, was Startups auf dem Schirm haben sollten, bevor sie fundraisen. Wenn sie aber schon im Fundraising-Prozess sind, dann sollten Sie genau diese Punkte prüfen, dass Sie das auch wirklich alles berücksichtigt haben. Sie sollten den Kapitalbedarf für 24 Monate berechnen, weil 24 Monate gerade das sind, was Investoren auch verlangen für die nächste Finanzierungsrunde, die eingesammelt wird. Das heißt, das Kapital muss wirklich mindestens 24 Monate ausreichen. Mhm. Und dann sollte man so viele Investoren wie möglich ansprechen. Es bringt nichts, wirklich nur eine ausgewählte Anzahl an Investoren anzusprechen, sondern jetzt gerade wirklich alle Register ziehen, die man hat, und auf das Netzwerk zugehen, warme Intros einfordern und so viele Investoren ansprechen, um dann auch wirklich zu konvertieren und erfolgreich abzuschließen. Und was man vor allen Dingen betrachten sollte, ist, dass die Finanzierungsrundenprozesse oder die Fundraising-Prozesse sehr viel länger dauern. Die Investoren haben jetzt Zeit, sie haben keinen Druck, ihr Kapital schnell zu investieren, und damit müssen die Startups rechnen. Das heißt, so eine Finanzierungsrunde kann schnell mal 6 bis 9 Monate dauern. Und das ist eine sehr lange Zeit, wenn man betrachtet, dass es 2021 auch mal 2 bis 3 Monate gedauert hat, bis eine Finanzierungsrunde geclosed wurde. Oder auch bei den sehr hotten Deals dann auch wirklich sehr, sehr kurz, nur ein paar Wochen. Aber das sind wirklich die sehr starken Startups gewesen. In der Regel sagt man eher, dass es so 3 Monate dauert. Davon sind wir gerade weit weg.
Und gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt gerade ein Startup irgendwie haben, was kurz vor so einem Pitch mit einem Venture-Capital-Firma steht. Wie können die sich am besten darauf vorbereiten und vor allem auch die Chancen auf eine erfolgreiche Finanzierungsrunde maximieren?
Ja, man sollte sich immer auf den Fonds vorbereiten. Also man sollte sich angucken, in welche Startups der Fonds investiert hat. In der Regel hat ein Venture-Capital-Fonds sein Portfolio auf der Webseite veröffentlicht. Dann sollte man sich angucken, mit wem man spricht, welcher Investment Analyst, Manager, Principal vor einem sitzt, vielleicht auch schon, wenn es veröffentlicht ist, auf LinkedIn, welche Board-Seats er hat, welche Themen ihn interessieren, dass man sich wirklich auf sein Gegenüber fundiert vorbereitet, um dann auch wirklich zu überlegen, ist das auch ein guter Partner für mich, weil es ist nicht nur ein one-sided game fundraising, sondern man sollte sich als Startup-Gründer und Gründerin immer auch die Frage stellen, ob der Fonds und der Investor, der einen betreut, dann am Ende auch zu der eigenen Strategie des Startups passt. Weil gute Partner sind notwendig, um ein gutes Unternehmen auch aufzubauen. Und dann sollte man wirklich in das Gespräch gehen. Man sollte seinen Pitch üben, man sollte seinen Pitch vorbereitet haben, man sollte alle Investorendokumente schon vorbereitet haben für den Fall der Fälle, dass der Investor wirklich so ein großes Interesse zeigt, dass er den Due Diligence-Prozess direkt starten möchte. Das heißt, stellt sicher, dass man das Financial Model auf die Beine gestellt hat, dass man eventuell auch schon Datenraum aufgesetzt hat und dass man da wirklich dem Investor sehr schnell zuarbeiten kann, weil sofern es Investoreninteresse gibt, ist es von Vorteil, wenn man nicht erst gerade anfängt und nach einer Investorenfrage die Investorendokumente erst anfertigt, sondern dann im besten Fall direkt zuschicken kann.
Und bei all diesen Schritten und Aufgaben helft ihr bzw. unterstützt ihr quasi im Zuge des Investor Readiness Programms auch bei PwC?
Genau.
Okay,
genau.
Cool. Und wir haben ja gerade zu Beginn auch über Diversität im Startup-Ökosystem gesprochen. Wie würdest du denn sagen, kann man Diversität oder auch Inklusion im VC- und Startup-Ökosystem vorantreiben? Ist das überhaupt möglich?
Es ist absolut möglich und es ist auch notwendig. Es gibt glücklicherweise schon einige Fonds, die mittlerweile fast schon eine Quote eingestellt haben und darauf sehr stark achten. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es eine harte Quote ist, aber sehr stark darauf achten, dass das Investmentteam diverser gestaltet wird und bauen das von unten nach oben auf. Insofern, dass sie wirklich bei der Auswahl des Recruitings darauf achten, dass es halbwegs ausgeglichen ist. Was aber das Problem ist, ist eher so ab Manager-Level, Investment-Manager-Level aufwärts, wird das immer dünner, was Diversität angeht. Und da ist es dann eher doch noch eine sehr, sehr männerlastige Welt. Insofern sollte an den Kriterien und an den Forderungen für potenzielle Investorinnen ein bisschen gearbeitet werden, weil ich bin der Meinung, dass wenn man von unten nach oben aufbaut, dass wir dann erst in 10 bis 15 Jahren eine diverse Venture-Capital-Investorenlandschaft haben. Und das ist für mich, für meinen Geschmack, zu langsam. es gibt zwar auch Quereinsteiger, es gibt mittlerweile auch Fonds, die das Risiko eingehen und sagen, sie stellen jemanden mit weniger Track Record ein, der aber oder die aber letztendlich in anderen Unternehmungen oder im Venture-Bereich schon gearbeitet hat und wirklich sehr fundierte Startup-Kenntnisse hat, vielleicht selber schon ein Startup aufgebaut hat oder in einem Accelerator gearbeitet hat oder unternehmerisch tätig war oder vergleichbare Investment-Erfahrung hat aus einem anderen Bereich. Das sind Themen, wo ich sage, da sollten die Erwartungen und Anforderungen an Venture-Capital-Investorinnen auf einem Senior-Level etwas heruntergeschraubt werden, beziehungsweise wenn das nicht möglich ist, dann sollte es ein Mentoring und ein Coaching geben, dass wir schneller eben genau zu dieser Diversität oder diverseren Investorinnenlandschaft kommen. Und es gibt große Unterschiede bei Fonds. Es gibt Fonds, die wirklich sehr offen sind, die dieses Thema auf dem Schirm haben. Ich glaube, es hat jeder Fit-Fonds mittlerweile auf dem Schirm, aber es ist immer noch ab und an so, dass ich das Gefühl habe, dass sich einige Fonds in der Schockstarre bewegen und da wirklich nicht wissen, wie sie dieses Diversitätsthema angehen sollen. Man muss natürlich auch sagen, es gibt sehr viel weniger weibliche Bewerberinnen. Es ist natürlich auch eine Branche, die viel von einem abverlangt, aber auch da öffnen sich die Möglichkeiten für eine Vereinbarkeit von Familie und dem Job. Insofern wird auch Venture Capital dort immer zugänglicher für Frauen für eine Langfristigkeit, sage ich jetzt mal, oder für eine langfristige Karriere. Und das also hat natürlich direkten Einfluss auf die Gründerinnen. Wenn es mehr Investorinnen gibt, dann gibt es mehr Gründerinnen oder es gibt mehr Kapital für Gründerinnen, weil die Diversität in Venture Capital Fonds am Ende auch einen großen Einfluss darauf hat, wie viele Venture Capital Investments in frauengeführte Startups getätigt werden. Einfach aufgrund von verhaltenspsychologischen Beweggründen, die statistisch und wissenschaftlich auch alle bewiesen sind. Und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass wenn wir mehr Investorinnen haben, dass sich dann auch die Gründerinnenseite verbessert, beziehungsweise auch die Chancen für Gründerinnen verbessern und dass wir dann auch mehr Gründerinnen haben. Und dann noch der letzte Punkt dazu. Man muss natürlich von unten anfangen, ganz im jungen Bereich. Wir sollten in den Schulen Unternehmertum fördern. Ich bin selber auch Mentorin für eine Initiative, die Startup Teens heißt. Das heißt, ich unterstütze junge, ambitionierte Nachwuchstalente darin, Gründerinnen oder Investorinnen zu werden. Und das ist ein Bereich, den man nicht unterschätzen sollte, weil es gibt in Deutschland gerade unheimlich wenig Möglichkeiten als junger Mensch, sich mit Innovation, Unternehmertum und Investments auseinanderzusetzen. Es gibt natürlich immer, also jetzt mittlerweile, sehr viel mehr Möglichkeit, sich zu informieren im Internet, bei LinkedIn, bei YouTube etc. Aber es wird noch nicht aktiv promoted und beworben in Institutionen, in Schulen, Universitäten auch nur am Rande. Und das ist etwas, wo Deutschland noch viel stärker aufgestellt werden sollte.
Und was glaubst du, also sorry, erstmal, ich finde das total großartig. Ich glaube auch, dass wir mit der Bildung schon in der Kita meinetwegen, zu deinem Thema jetzt nicht, aber in der Schule spätestens anfangen sollten, um dort das richtige Mindset zu schüren, weil ich glaube, darum geht es ja am Ende des Tages auch immer, ne? Dass Menschen verstehen, was sie überhaupt für Möglichkeiten haben. Und wenn der Rahmen der Möglichkeiten sehr gering ist, dann denkst du natürlich auch selten nicht darüber hinweg. So. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Ich habe mich aber gerade gefragt, welche Schritte können wir denn gehen, um weibliche UnternehmerInnen oder auch, und die möchte ich nicht vergessen, generell marginalisierte Gruppen im Hinblick auf Gründung zu fördern und zu stärken?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen Community-Ansatz. Da gibt es zum Beispiel die Two Hearts Community, die mittlerweile auch deutschlandweit und jetzt bald auch europaweit aufgestellt ist für zum Beispiel Menschen oder innovationsbegeisterte junge oder auch ambitionierte UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund. Und da fehlt es oftmals an Wissen und an Zugang. Ich bin der Meinung, dass Wissen, Zugang und Netzwerk oftmals hilft um dann auch genau zu wissen, wie man ein Unternehmen gründet, worauf man achten sollte. Möchte man ein Startup gründen? Möchte man ein klassisches Unternehmen gründen? Das sind Anlaufpunkte, die es einem sehr leicht machen, wenn du Teil von dieser Community bist. Dann kannst du genau auf diese ganzen Themen zugreifen und es ist nicht schwer, Teil von dieser Community zu sein. Deswegen promote ich das gerne. Dann sind es natürlich öffentliche Einrichtungen. Es gibt sehr, sehr viele Accelerator-Programme, für die man sich bewerben kann. Wenn man zum Beispiel noch nicht seinen Co-Founder gefunden hat, aber gerne mit jemandem gemeinsam gründen möchte, dann gibt es unheimlich gute Gründerprogramme, unheimlich gute Co-Founder-Programme, an denen man teilnehmen kann, um genau diese ersten Schritte auch begleitet zu machen. Und die sind auch oftmals kostenlos oder gehen mit einem sehr kleinen Commercial-Ansatz rein, der wirklich auch attraktiv ist für jemanden, der gründen möchte. Es gibt mittlerweile von einigen Initiativen im Netz wirklich tolle Stipendien, das Gründerstipendium oder Exist-Stipendium. Das ist ein Stipendium, mit dem man zum Beispiel, selbst wenn man gerade noch nicht seinen Job gekündigt hat oder das Kapital benötigt, um eben dieses Startkapital anzuwenden, mit dem man dann wirklich auch die ersten Schritte gehen kann und da dann auch vom Staat eben Funding bekommt, mit dem man dann einfach erstmal so die ersten Schritte gehen kann. Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute, die gerne helfen, die Mentoren sind. Schaut euch da gerne um im Netzwerk. Ich glaube, LinkedIn ist eine Plattform, die genau dafür genutzt werden sollte. Und scheut euch nicht davor zurück, auch Menschen anzusprechen.
Sehr wichtig. Dankeschön für den Impuls. Shirin, wir sind jetzt fast am Ende und ich habe mich gefragt, was bedeutet für dich, in einer gerechten Welt zu leben?
Wow, spannende Frage. Große Frage. Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet es, in einer gerechten Welt zu leben, gleiche Chancen zu bekommen und zu erhalten und mit Respekt behandelt zu werden. Ich glaube, Respekt ist etwas, was oftmals als selbstverständlich gilt, aber gar nicht von allen angewendet wird und auch nicht gerecht gezollt wird. Insofern ist das etwas, was für mich in einer gerechten Welt auch wichtig wäre und wichtig ist. Und der Zugang zu Möglichkeiten ohne Vorurteile ist etwas, was wir natürlich in einer utopischen, idealen Welt, gerechten Welt auch uns wünschen würden oder ich mir wünschen würde.
Ja, mein Herz geht auf, ich mir auch. Dankeschön. meine letzte Gästin fragt dich, was war der emotionalste Moment in deiner beruflichen Laufbahn?
Das war der emotionalste Moment. Der emotionalste Moment, da muss ich einmal kurz überlegen.
Kein Thema, gerne.
Ich bin ein Mensch, der davon überzeugt ist, dass du mit einem guten Team noch mehr erreichen kannst als alleine. Insofern sind die emotionalsten Momente tatsächlich immer mit Menschen verbunden, mit denen ich arbeite und mit denen ich Erfolge feiere oder auch vielleicht lange durch eine harte Zeit gegangen bin und dann am Ende auf etwas hingearbeitet habe, was vielleicht nicht für alle realistisch schien und wir es dann am Ende doch erreicht haben. Ich würde sagen, einer der emotionalsten Momente war eine abgeschlossene Finanzierungsrunde gemeinsam mit meinem Team und einem Startup, was wir sehr eng begleitet haben. Und die Finanzierungsrunde gestaltete sich nicht ganz so leicht. Es gab immer wieder Momente, wo Notartermine abgesagt wurden oder verschoben wurden oder auch wirklich die Finanzierungsrunde auf der Kippe stand. Und irgendwann haben wir dann endlich den Sack zubekommen und die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und zwar auch wirklich toll abgeschlossen. Und das war ein wirklich emotionaler Moment, weil man sich so gefreut hat und gemeinsam im Boot saß und das wirklich eine Teamarbeit war, ein Team-Effort war. Und das war so in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall einer der emotionalsten Momente, die ich erlebt habe.
Ja, spannend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dankeschön, dass du das geteilt hast. Magst du meinem nächsten Gast, meiner nächsten Gäste noch eine Frage mit auf den Weg geben?
Ja, sehr gerne. Meine Frage wäre, was treibt dich intrinsisch in deinem Job jeden Tag an? Und wie hast du diese intrinsische Motivation und Leidenschaft gefunden?
Cool. Dankeschön, Shirin. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch heute genommen hast. Ich habe mich echt riesig gefreut. Ich finde es super spannend, was du für aufschlussreichen, interessanten Input lieferst. Ich glaube, dass du damit vielen Menschen, die vorhaben zu gründen, vielleicht gerade schon beim Gründen sind oder ja eventuell anstreben zu gründen, Licht ins Dunkeln bringst und so ein bisschen verständlicher machst, wie die einzelnen Steps so vorangehen. Und ich fand es echt spannend und freue mich, dass wir heute gesprochen haben. Vielen Dank.
Ja, danke dir, Isabel. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich finde klasse, was du förderst und forderst. Und deswegen danke dir und danke für das Format.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.